ARD. SWR Kultur. Forum.
Das gefährdete Dorf. Wie retten wir das Landleben? Mit Eva Röder. Sie können den Trend der Abwanderung in vielen Regionen bisher nicht stoppen. Doch nicht erst seit der Pandemie ziehen stetig mehr Menschen aufs Land. Das hat pragmatische Gründe, der Wohnraum ist oft günstiger. Viele Menschen wollen aber auch weg von Lärm, Dreck und Anonymität, hin zu Ruhe, Natur und der vielbeschworenen Gemeinschaft. Doch gibt es diese Gemeinschaft nicht mehr selbstverständlich in den Dörfern. Die Menschen im ländlichen Raum sind immer älter, dann fehlt es an Engagierten bei Feuerwehr, Sportvereinen und auch in der Politik. Wie können strauchelnde Dörfer wiederbelebt werden? Welche Chancen und Möglichkeiten bieten sich auch im ländlichen Raum? Und müssen wir dazu vielleicht, egal ob wir aus der Stadt oder vom Dorf kommen, unser Bild vom Landleben verändern? Darüber sprechen wir heute im Forum bei SWR Kultur. Meine Gäste sind Professor Dr. Werner Betzing, Geograf, und er hat auch unter anderem ein Standardwerk zum Thema veröffentlicht. Das Landleben heißt es, Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform. Nathalie Franzen ist dabei, sie nennt sich Dorfplanerin und entwickelt im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern kleiner Ortschaften Ideen, wie das Leben im Dorf besser werden kann. Und Maximilian Arnold, er ist Ortsvorsteher der Verwaltungseinheit Rebland und damit von den drei eingemeindeten Dörfern Steinbach, Neuweier und Farnhalt, die zur Stadt Baden-Baden gehören. Wir fangen mal bei Ihnen an, Herr Arnold. Wir haben die Sendung Das gefährdete Dorf genannt. Machen Sie sich Sorgen um die Dörfer, die Sie vertreten?
Nee, eigentlich nicht. Tatsächlich habe ich ja jetzt erst seit Februar quasi Erfahrung in der Thematik. Ich bin ja erst seit Februar im Amt, aber habe die Dörfler als sehr engagierte Menschen kennengelernt, die ihre ganz eigene Gemeinschaft haben. Und ich glaube, dass dieses Engagement, das ehrenamtliche Engagement, was wir da in der Bevölkerung haben, auch in den Vereinen dort vor Ort, sehr viel zu lebenswerten Dörfern beiträgt.
Frau Franzen, Sie haben schon ein bisschen mehr Erfahrung, zumindest in Ihrem Job, sind schon in ganz vielen Dörfern unterwegs gewesen, auch wirklich auf dem flachen Land. Was ist Ihre Erfahrung? Machen Sie sich Sorgen?
Also im Prinzip die Orte jetzt hauptsächlich in Rheinland-Pfalz, wo ich ja in den letzten Jahren schwerpunktmäßig tätig bin, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass sie aufgegeben werden. Ein bisschen Sorgen mache ich mir aber darum, dass möglicherweise gerade dieses gelobte Zusammenleben, diese Gemeinschaft, dass die schon auch Schaden nehmen kann, einfach auch durch die gesellschaftliche Entwicklung.
Herr Betzing, das gefährdete Dorf ist natürlich angelehnt auch an Ihren Buchtitel Die gefährdete Lebensform, das Landleben. Warum haben Sie denn Ihr Buch überhaupt so genannt?
Weil im Prinzip das Landleben ein Auslaufmodell erscheint, weil das Land in der Peripherie ausblutet und wo die Menschen weniger werden und in Stadtnähe verstädtert das Land. Und zwischen diesen beiden Extremen, Verstädterung des Landes und Entwertung und Ausbluten des Landes, gibt es fast keine Alternative. Und deswegen wäre es wichtig, beide Prozesse zu stoppen, sowohl die Entvölkerung des Landes als auch die städtische Überprägung.
Da gibt es natürlich viele Regionen, in denen das so ist, wobei man ja schon unterscheiden kann jetzt bei unseren beiden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Herr Arnold ist Ortsvorsteher von Gemeinden, die sehr nah an Städten liegen, super angebunden sind, glaube ich auch keine Probleme mit Abwanderung haben. Wiederum Frau Franzen ist unterwegs im Hunsrück in der Eifel, wo das wiederum ganz anders ist. Kann man das überhaupt so vergleichen und da über einen Kamm scheren, Herr Betzing?
Die Situationen sind sehr unterschiedlich, aber wir können ganz grundsätzlich sagen, das Land ist geprägt durch kleine Strukturen, kleine Dörfer. Auch wenn man auf dem Land lebt, kennt man jeden, man trifft pro Tag immer wieder auf die gleichen Menschen. Und das Wichtige ist, man muss mit diesen Menschen zusammenleben, weil man ist angewiesen auf die Nachbarn im Notfall, im Unglücksfall, im Fall von Naturkatastrophen. In der Stadt ist das ganz anders. In der Stadt wohnen extrem viele Menschen auf kleinstem Raum zusammen. Man hat nur Kontakte zu den Menschen, die man sympathisch findet. Man wählt aus einer großen Menge aus. Und heute besteht im Allgemeinen das Gefühl, die Stadt ist die Zukunft und das Land hat in dieser Form keine Chance mehr. Und das halte ich für grundfalsch, weil das Dorf macht deutlich, erstens, der Mensch hat Natur nicht im Griff. Und zweitens, das Dorf macht deutlich, wir müssen mit den Nachbarn auskommen, auch wenn er uns nicht sympathisch ist. Das ist die Grundlage des Zusammenlebens. Dieser städtische Gedanke, ich habe nur mit Menschen zu tun, die mir sympathisch sind, ist ein Gedanke, auf dem keine Gesellschaft aufbauen kann. Das sind atomisierte Gruppen, die sich voneinander trennen, und das ist keine Grundlage für eine Gesellschaft.
Mhm. Wobei man natürlich auch da sagen kann, das ist ja auch vielleicht so ein bisschen Unterstellung, ne, was man auch gerne den Menschen auf dem Land vorwirft, dass sie auch Vorurteile haben gegenüber zum Beispiel Zugezogenen oder dass da diese soziale Kontrolle sehr groß ist. Man weiß, wenn der Rollladen runtergeht und so weiter. Frau Franzen, würden Sie da zustimmen? Gibt es diese starke soziale Kontrolle noch auf den Dörfern?
Also ich denke, dass grundsätzlich ja. Aber das liegt halt möglicherweise einfach auch daran, dass es überschaubarer ist. Also ich meine, wenn ich in der Stadt lebe, habe ich gar nicht so den Einblick, was um mich herum passiert. Aber wenn ich dann doch die freistehenden Einfamilienhäuser habe, dann beobachte ich auch, wenn ich also im Neubaugebiet lebe und mich sonst vielleicht gar nicht im Dorf integriert habe, habe ich natürlich schon meine Nachbarn immer im Blick, was gerade vor dem Fenster passiert. Ich denke aber, dass dieses Thema soziale Kontrolle sich auch wandelt, genauso wie insgesamt die Gesellschaft sich wandelt. Man kann natürlich sagen, es ist, also wie Herr Betzing eben sagte, die Problematik, dass Verstädterung, also auch jetzt im sozialen Sinne in die Dörfer kommt, dass das ein Problem ist, das sehe ich auch. Aber es ist auch so, dass manche, die ins Dorf ziehen, doch nicht mehr so stark davor zurückschrecken, sage ich jetzt mal, dass die Sozialkontrolle zu stark ist. Ich denke, das ist auch ein bisschen aufgeweicht.
Ja, ich bin ja in einem kleinen Dorf aufgewachsen und ein Kollege von mir hat in den 70er Jahren mal geschrieben, einen Aufsatz zum Thema das Dorf als Terrorgemeinschaft, was natürlich sehr böse ist und was sehr überzeichnet ist. Aber ich würde sagen, auf dem Lande beobachte ich seit den 80er, seit den 90er Jahren eine deutliche Abschwächung dieser negativen Auswirkungen der sozialen Kontrolle. Soziale Kontrolle ist die negative Seite, aber der Zusammenhalt von Menschen, die sich nicht sympathisch sind, ist die andere Seite. Die ist durchaus auch als positiv zu sehen. Und ich glaube, dass das Land und das Dorf ist da in den letzten 30 Jahren deutlich toleranter als früher geworden.
Herr Arnold,
das sehe ich genauso.
Herr Arnold, Sie werden in ein paar Wochen 30 und gehören noch zu einer neuen Generation, die die 80er nicht mehr miterlebt hat. Wie erleben Sie das in den Dörfern? Akzeptiert da jeder jeden?
Nee, es akzeptiert natürlich nicht jeder jeden. Gerade, weil sie es jetzt auch von den Zugezogenen hatten, die werden auch immer wieder beäugt. Und man stellt da schon fest, dass da verschiedene Altersgruppen einfach anders ticken auch. Gut, jetzt muss man sagen, das Rebland, das liegt natürlich so ein bisschen im Speckgürtel von Baden-Baden und Bühl und auch Karlsruhe ist im Einzugsgebiet. Viele Leute wollen da gerne wohnen und bringen da natürlich auch einen anderen Geist irgendwie mit rein. Aber es wird auch schon noch stark darauf geachtet, wenn der Ortsvorsteher durch den Ort läuft, ob er grüßt, was er anhat und wo er essen geht und solche Themen. Also die soziale Kontrolle ist da schon auch noch da.
Okay, es scheint Sie nicht so sehr zu stören. Was ist denn das, wenn die Leute dann auf Sie zukommen, unabhängig jetzt vielleicht von Ihren Klamotten, was Sie sich am meisten wünschen, was Sie an Sie herantragen im Moment?
Momentan ist ja Frühling. Es sind sehr viele Grünpflegearbeiten, auf die ich immer wieder aufmerksam gemacht werde. Tatsächlich, also es sind so die kleinen Punkte eigentlich, wo manche Leute vielleicht auch gar nicht so problematisch sehen, aber...
Also, dass irgendwas zu wildwüchsig ist, was die Stadt dann zu erledigen hat.
Genau, die Beete müssen gepflegt werden oder irgendwo ist die Straße beschädigt oder ein Feldweg müsste mal die Schlaglöcher ausgebessert werden oder so. Also solche Kleinigkeiten werden an mich herangetragen. Manchmal tatsächlich auch die Bitte, dass auch der Nachbar bitte mal seine Hecke schneiden sollte, weil man nicht mehr in die Kreuzung einsieht oder so. Also solche Themen.
Das hat man aber auch in jedem Vorort.
Also es ist, glaube ich, was ganz Normales, ja.
Ja.
Ja, aber da gibt es einen Unterschied zwischen der Naturwahrnehmung zwischen Stadt und Land. Die Städter, die ja im Prinzip sehr naturfern leben, haben das Gefühl, auf dem Land muss es endlich mal wieder in die Natur zu ihrem Recht kommen. Da muss es möglichst wild zugehen. Das ist die städtische Sicht. Ja. Während die ländliche Sicht die ist, Natur muss genutzt werden, Natur muss gepflegt werden, Natur muss bearbeitet werden und der reine Wildwuchs ist nicht automatisch etwas Positives, so wie es die Städter sehen. Da haben wir also zwei sehr unterschiedliche Naturvorstellungen, die sehr schnell aufeinander konflikthaft treffen können.
Ja, Frau Franzen, Städterinnen mögen auch der Landbevölkerung unterstellen, besonders naturnah zu leben, aber auch da gibt es Schottergärten, ne?
Auf jeden Fall. Also das ist ein großes Thema, vor allen Dingen seit Klimawandel jetzt ja auch wirklich bei jedem angekommen ist, im Geiste zumindest, stelle ich fest, dass ein Wandel passiert. Also die Bürger, die sich mit mir in Dorfmoderationen treffen, da sind sehr viele dabei, die sagen, Schottergärten verhindern, rückbauen, mehr Bäume ins Dorf wegen der Beschattung. Und da merke ich, dass tatsächlich auch Dinge aufbrechen. Also jetzt gerade hier in Rheinhessen sagt man immer so gern, der Rheinhesse mag keine Bäume, also wegen dem bösen Dreck, dem Laub, was darunter kommt. Das ist also jahrzehntelang begleitet mich das schon. Und inzwischen dann doch teilweise so ein Einknicken, naja, also wegen Schatten wären schon Bäume gut, aber bitte welche, die da nicht dauernd irgendwas verlieren. Ne? Mhm. Also da gibt es dann schon einen Wandel, der einfach durch diese gesellschaftliche Betrachtung oder Erkenntnis des Klimawandels dann doch fortschreitet. Jetzt natürlich dann immer die Frage, was kann man denn pflegeleicht machen, aber trotzdem eben grün und hilfreich für die Natur, und auch die Insekten sind ein großes Thema geworden.
Das heißt, die Naturverbundenheit kommt wieder, weil sie ja auch durch die Klimakrise.
Ja.
Mhm. Herr Arnold, was ist denn für Sie gerade in Ihren Dörfern, die Sie vertreten, die allergrößte Herausforderung? Wo ist die größte Baustelle?
Ja gut, also Sie haben es bestimmt alle aus den Medien mitgekriegt. Baden-Baden ist jetzt nicht unbedingt mit dem Geldregen gesegnet.
Hm, nicht zu sagen, schon zahlungsunfähig?
Noch nicht ganz, aber. Ja, und das trifft uns natürlich auch in den Dörfern. Wir müssen jetzt gucken, wie wir damit umgehen. Bei uns in der Ortsverwaltung sind die Aufgaben eigentlich hauptsächlich repräsentative Aufgaben und gesellschaftliche Aufgaben. Also wir richten die mittelalterlichen Winzertage aus, was dann ein Weinfest ist in Steinbach. Wir richten den Katharinenmarkt aus im November. Wir haben Seniorenweihnachtsfeiern in allen drei Teilorten. Da müssen wir jetzt einfach gucken, wo wir da am besten einsparen können und tatsächlich, wie wir das hinkriegen, dass wir den Bürgern vor Ort da trotzdem noch ein gutes Angebot machen können. Also nur als Beispiel diese drei Seniorenweihnachtsfeiern zum Beispiel, das wäre ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir nur noch eine machen in Zukunft, die dann halt alle drei Teilorte vereint. Aber jetzt ist das halt auch gerade das Semester, die noch die Situation vor der Eingemeindung kennen. Da ist natürlich ein besonders dickes Brett zu bohren, da jetzt nur noch eine Veranstaltung zu machen. Und im Prinzip ist es diese Mangelverwaltung, sage ich mal, wo man dann sich auch viel mit Vereinen aushilft oder mit engagierten Bürgern vor Ort, wo man dann weiß, okay, der hat einen Schlepper, der kann mich unterstützen oder der ist handwerklich gut und kann mich da unterstützen, wo man einfach auch das ehrenamtliche Engagement für die Dorfgesellschaft bauen muss.
Ja, Herr Betzing, das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Punkt, den Herr Arnold da gemacht hat. Also im Kleinen die drei Seniorenweihnachtsfeiern für drei verschiedene Orte, könnte man sagen, kann man toll zusammenlegen, ist ja super. Kann man aber auch sagen, naja, aber da geht die Individualität der einzelnen Dörfer verloren. Wie sehen Sie es?
Ich würde sagen, das zentrale Problem für viele Dörfer, gerade in der Peripherie, ist, dass die Infrastrukturen schlecht sind und dass die Arbeitsplätze nicht vorhanden sind oder zu weit entfernt liegen. Und das ist für mich das große Problem für viele ländliche Gemeinden. Das trifft nicht auf das Gebiet von Herrn Arnold zu, der direkt in der Nähe der Stadt ist. Da hat man diese Probleme nicht. Aber viele ländliche Regionen haben erstens schlechte Infrastrukturen, das heißt Schulversorgung, Einkaufssituation, Arztsituation, aber auch die kommunale Verwaltung, die ja durch die Gemeindezusammenlegungen oftmals weit weggerückt ist. Da haben wir große Defizite und das liegt daran, dass die Infrastrukturen bei uns auf große Zahlen angelegt sind. Infrastrukturen sind in unserer Gesellschaft umso effizienter und umso kostengünstiger, je mehr Menschen davon profitieren. Und das ist der Nachteil der Dörfer, weil es sind immer nur relativ wenige Menschen, die von einer Infrastruktur profitieren können. Und das braucht eigentlich neue Modelle, neue Konzeptionen für Infrastrukturen in dünn besiedelten Räumen. Und da hat der Arnold eben schon einen wichtigen Punkt gesagt, das Ehrenamt, das ist ganz wichtig, dass das gestärkt wird, aber nicht als Ersatz für staatliche Maßnahmen, sondern als zusätzliche Stärkung, weil ohne Ehrenamt geht es überhaupt nicht mehr. Und bei den Arbeitsplätzen ist das große Problem, da sind die Dörfler selber auch mit Ehrenamt und sowas, können sie da nichts machen. Bei Arbeitsplätzen ist wirklich der Staat gefordert, Rahmenbedingungen zu setzen, dass auch auf dem Lande in schlechter Erreichbarkeit wieder sich Firmen und Betriebe ansiedeln können.
Ja, da gab es ja Hoffnung während der Pandemie. Oft in vielen Jobs wurde Homeoffice möglich gemacht, Glasfaserkabel auch auf dem Land wieder stärker verlegt und so weiter. Da würde ja eigentlich einiges vorangehen. Hat sich da nicht genug getan, Herr Betzing?
Nein, das ist nur in der Nähe von Städten passiert, also in guter Erreichbarkeit zu den Städten und zu den Ballungsräumen. Aber auf dem peripheren ländlichen Raum, da hat das nicht gewirkt.
Was ist Ihre Erfahrung, Frau Franzen?
Also ich würde vielleicht gerne noch erst kurz nochmal eingehen auf dieses Stichwort eingemeindet. Also ich kenne das auch, eingemeindete Dörfer. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz das große Glück, betone ich, dass die meisten Dörfer selbstständige Ortsgemeinden sind. Mit eigenem Haushalt und Planungshoheit. Wobei Haushalt nicht heißt, dass sie Geld hätten, ja. Diese Eingemeindungen, die nehmen den Dörfern ganz stark die Identität und auch damit das Engagement. Ich erlebe das gerade im Hunsrück, wo ich den Zukunftscheck Dorf im Auftrag des Kreises durchführe und habe Dörfer, die gehören zur Stadt Boppard und habe eben Dörfer, die selbstständig sind. Und in den Boppard Stadtteilen, Ortsteilen ist es ganz stark so, dass dann auch gesagt wird, warum sollen wir uns bemühen, wenn dann die Hebesätze und so weiter trotzdem steigen, weil die anderen Ortsteile sich nicht bemühen. Also da sehe ich schon ein großes Problem.
Das sehe ich schon auch so, wie Sie das gerade geschildert haben. Nur bei uns sind wir da eigentlich schon einen Schritt weiter. Also die Eingemeindung war in den 70ern als drei einzelne Ortsteile mit eigenem Ortsvorsteher, eigenem Ortschaftsrat. Und 2004 kam dann der Zusammenschluss der drei Ortsteile zum neuen Ortsteil Rebland mit einem gemeinsamen Ortschaftsrat und einem Ortsvorsteher, einer Ortsverwaltung, einfach um das Gewicht gegenüber der Stadt der drei Teilorte zu erhöhen.
Ja, das ist nämlich eine ganz andere wichtige Frage. Sie gehören zur Kommune Baden-Baden. Merken Sie da, lassen Sie mich es mal so provokant formulieren, Ressentiments von den Baden-Baden-Städtern auch in der Verwaltung oder irgendwie Vorurteile oder dass Sie das Gefühl haben, Sie werden benachteiligt mit Ihren drei angehängten, eingemeindeten Dörfern?
Ich glaube, dieses Gefühl, hinten anzustehen, ist was ganz Normales.
ist es nur ein Gefühl oder ist es auch Fakt? Ne?
Da bin ich selber noch dabei, das so für mich ein bisschen auseinander zu sortieren. Natürlich gibt es die Geschichten und Mythen in den Orten, dass das Eingemeindungsgeschenk war die Festhalle und deren Eingemeindungsgeschenk war der Festplatz. Und in Steinbach war es wohl so, dass der damalige Bürgermeister die Eingemeindungsurkunde gar nicht unterzeichnen wollte und dass der Feuerwehrkommandant dann als Stellvertreter machen musste und solche Geschichten. Also ich glaube, so grundsätzlich sieht man sich da schon als Gegner auch gegenüber der Stadt. Aber das hat den Zusammenhalt unter den Dörfern, glaube ich, gestärkt. Und ich glaube, es ist ein subjektives Gefühl, was sich so jetzt per se gar nicht unbedingt begründen lässt.
Meine Erfahrung ist die, dass die Eingemeindungen, die in den 1970er Jahren im großen Stil in manchen Bundesländern stattgefunden haben, dass die in Bayern zum Beispiel heute noch als Problem wahrgenommen werden. Wenn man mit älteren Menschen spricht, kommen die nach kurzer Zeit auf das Thema der Eingemeindung und da ist oftmals eine Verbitterung dabei, weil das der Verlust von Eigenständigkeit, von Selbstständigkeit gewesen ist. Und man kann sagen, das war damals von der Politik der Versuch, das Land durchgreifend zu modernisieren, das Land nach städtischen Prinzipien zu organisieren. Und das hat das Land, würde ich im Nachhinein bilanzierend sagen, eher geschwächt als gestärkt. Und die Alternative zur Eingemeindung wären kommunale Zusammenarbeiten über Gemeindegrenzen hinweg, dass man Schulverbände, Abwasserzweckverbände und ähnliche Dinge schafft. Da braucht es keine Eingemeindung, denn bei einer Eingemeindung bleibt dann die Demokratie des Ortes, des Dorfes auf der Strecke.
Das heißt also, die Unabhängigkeit bleibt, aber man arbeitet zusammen.
Genau.
Sie haben eben schon diese Verstädterung angesprochen. Sie sprechen sogar in Ihrem Buch von forcierter Verstädterung, also dass man quasi das Landleben am Stadtleben orientiert und meint, es wäre quasi ein Aufstieg, eine Verbesserung, wenn es möglichst städtisch wird. Das halten Sie für falsch. Warum denn?
Weil das Land bestimmte Erfahrungen hat, die die Stadt nicht macht und die ganz wichtig sind auch für das städtische Leben. Die Stadt ist eine andere Lebensweise, in vielen sehr unterschiedlich zum Dorf, aber die Stadt ist nicht das allein selig machende Mittel des Lebens. Also so alleine geht das nicht.
Das ist natürlich jetzt ein schönes Ideal, Frau Franzen. Mich würde da mal Ihre Erfahrung interessieren. Ist es denn vielleicht nicht auch so, dass die Menschen auf dem Dorf oder zumindest mit den Dörfern, mit denen Sie zu tun haben, sich das auch genauso wünschen? Die wollen eben auch die 12 Ketchup-Sorten im nahegelegenen Supermarkt haben?
Ja, natürlich. Also die Anforderungen sind schon auf jeden Fall, denke ich, die gleichen. Das sieht man auch bei den baulichen Fragen. Ich bin ein großer Verfechter von Innenentwicklung. Natürlich nicht, dass man jeden Bauerngarten zum Bauplatz erklärt, aber dass man sagt, erstmal schauen, was man innerhalb des bebauten Ortsbereiches noch an Wohnraum schaffen kann, bevor man große Neubaugebiete ausweist. Aber viele sagen dann halt auch, nein, also wenn hier jemand zuzieht, die meisten wollen eben nicht in ein altes Bauernhaus ziehen oder sich eine Scheune umbauen, sondern eben doch dann ganz modernes Gebäude frisch gebaut haben. Und da muss man natürlich dann auch gucken, wie man das dann auch mit dem eigentlichen Dorf unter einen Hut bringt, weil ja auch Menschen ins Dorf ziehen oder gerne wohnen bleiben, weil sie gerade das historische Ambiente auch mögen, die historische Bausubstanz, die Fachwerkhäuser oder Sandsteingebäude. Und das muss man natürlich auch sehen, wenn dann drumherum irgendwie alles modernisiert wird, ob dann der, der den eigentlichen Dorfcharakter gesucht hat, nicht dann auch überlegt, vielleicht dann doch noch ein Stück weiter in die Peripherie ziehen zu müssen. Ja?
Herr Arnold, wie sehen Sie es? Darf man nicht alles wollen? Die Vorteile von der Stadt und vom Land?
Naja gut, jetzt sind wir ja, wie schon erwähnt, so ein bisschen im Speckgürtel. Also,
Sie haben eigentlich schon alles.
Wir haben eigentlich alles, ja. Aber also tatsächlich sind natürlich Themen da, wie zum Beispiel die Nahversorgung in den einzelnen Ortsteilen, gerade für die älteren Mitbewohner.
Haben Sie einen funktionierenden Dorfladen? Das ist ja immer so die romantische Fantasie, die auch an einigen Stellen zu funktionieren scheint, an anderen nicht. Wie ist es bei Ihnen?
Bei uns gibt es tatsächlich einen Kappmarkt, das ist mit der Lebenshilfe so ein Supermarkt, wo Behinderte arbeiten können. Der funktioniert sehr gut, habe ich das Gefühl. Und in den anderen Ortsteilen gibt es dann Bäckereien, die da tatsächlich ihr Sortiment ein bisschen erweitert haben, um da den täglichen Bedarf abzudecken. Und das wird auch angenommen, aber wie gesagt, hauptsächlich von den älteren Leuten, die dann nicht so weit mit dem Auto fahren wollen oder vielleicht auch gar kein Auto mehr fahren können, die Öffis nicht nehmen wollen. Tatsächlich glaube ich aber, dass die Familien, die so bei mir im Ort wohnen, dann eher in die nächstgelegene Stadt fahren zum Einkaufen und dann halt beim Aldi oder so einkaufen.
Ja. Frau Franzen, Sie haben ja jetzt mit Dörfern zu tun, Herr Arnold hat es geschildert, drei Ortschaften nah an der Stadt, die auch immerhin 2000, 4000 Einwohner haben. Sie haben es ja wirklich mit Dörfern in der Peripherie zu tun, die teilweise 200 oder auch nur 100 oder 300 Einwohner haben, wo nichts drumherum ist. Gibt es da das Bedürfnis nach Dorfladen, nach eigener Infrastruktur oder ist das denen gar nicht so wichtig?
Also das Bedürfnis wird auf jeden Fall formuliert, auch in 200, 300 Einwohnerdörfern, die sagen, wir müssten wieder einen Dorfladen haben, einmal zum Einkaufen natürlich, aber auch als Treffpunkt, wo man immer wieder sich über den Weg läuft, weil das ja früher noch normal war, dass man sich im Dorf ständig getroffen hat, aber heute, weil ja alle zur Ausbildung, zur Arbeit den ganzen Tag unterwegs sind, sieht man sich halt nicht mehr so oft. Und da bestünde halt die Hoffnung mit dem Dorfladen, dass das wieder so wäre.
Das heißt aber, an vielen Stellen haben Menschen tatsächlich auch den Eindruck, diese Dorfgemeinschaft, wie wir sie uns vorgestellt haben oder wie sie mal war, die gibt es so nicht mehr.
Die ist zumindest zeitlich geschrumpft. Das sieht man auch am Kneipensterben, wo es früher dann zumindest für Männer hauptsächlich normal war, dass man ein Feierabendbierchen trinken gegangen ist, aber heute die Familie dann doch weiter vorne steht am Feierabend. Auch dieser Treffpunkt fällt dann damit natürlich weg, einfach weil der Umsatz dann auch nicht mehr passt, ja. Also das ist auf jeden Fall eine Problematik und bei den Dorfläden ist es eben so, die müssen sich natürlich rechnen und ich habe Erfahrungen gemacht in den Jahr- und 2000er Jahren, auch in Hessen, dass teilweise dort Dorfläden nach einer Befragung, die wir im Dorf gemacht haben, also was ist Ihnen wichtig im Dorf und kaufen Sie auch mal im Dorfladen ein, ist Ihnen klar, dass der nur bestehen kann, wenn Sie einkaufen, dass da durchaus auf einmal ein Sprung passiert ist, dass den Leuten dann erst bewusst wurde, dass der Laden ja zumacht, wenn sie da nicht einkaufen. Allerdings stelle ich auch fest, es gibt ja so Bewegungen, eben Dorfläden, entweder so auch genossenschaftlich oder insgesamt von Bürgern getragen zu eröffnen, was ja in manchen Regionen auch super klappt. Aber es gibt eben auch Orte, wo es dann am Ende doch wieder nicht funktioniert, weil am Anfang ist es alles neu und spannend und die Bürger haben auch gesagt, ja, wir wollen ganz viel Bio und regionale Produkte und die haben das dann ins Sortiment genommen, aber gekauft werden sie dann doch nicht, weil sie kosten dann eben ihren Preis. Und von daher sehe ich da schon, dass das nicht funktioniert und in Rheinland-Pfalz wird gerade geschaut, ob man hybride Angebote machen kann. Also, dass man diese 24-7-Läden, die es ja gibt, also wo man einkauft und natürlich videoüberwacht, dann selbst
auch bezahlt. Da gibt es keine
Verkäuferin,
keinen Verkäufer mehr, sondern man kann sich das dann quasi da rausholen.
Und mit genau, es sind aber keine Automaten, sondern es sind offene Regale, man bedient sich selbst, ist vielleicht dreimal die Woche, zwei Stunden jemand da, der auch einen einweist und hilft, wie das dann geht mit dem Selbstkassieren, ja. Aber dass solche Läden eben kombiniert werden, hybrid mit, dass zum Beispiel vormittags Personal da ist und den Rest des Tages eben dann alleine eingekauft wird. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, da sind jetzt einige Förderbescheide wohl rausgegangen, ob das funktioniert, ob das die Läden am Leben hält.
Ja, das ist ein zentrales Problem unserer heutigen Gesellschaft. Wir haben ja eine ausgeprägte Konsumgesellschaft, wo der Einzelne praktisch nur guckt, wo kann er am günstigsten kaufen. Und wenn man sich so verhält, also nur einzeln verhält, nur auf sich guckt, dann gehen Gemeinschaften kaputt. Das wird im ländlichen Raum, wird in Dörfern am deutlichsten sichtbar. Dann geht halt sehr vieles kaputt.
Ja, Herr Betzing, jetzt leben wir aber nun mal in einer Konsumgesellschaft. Wir haben eine globalisierte Welt, Lieferketten. Das kann man so schnell nicht ändern. Gibt es eine konkrete politische Forderung, die Sie haben? Oder überhaupt eine Forderung, die man jetzt wirklich auch mal direkt übersetzen könnte in etwas, was da vielleicht ein bisschen Ansporn bringen würde?
Meine große Angst ist die, dass dieses so scheinbar erfolgreiche globale Wirtschaft mit den ganz langen Lieferketten, dass das in absehbarer Zeit zusammenbrechen wird. Weil es gibt so viele Gefährdungen dafür. Es gibt Terroranschläge, es gibt neue Zollschranken, es gibt Kriege, es gibt Pandemien. Und wir haben in Zukunft sehr viele Probleme zu erwarten. Und dann werden auf einmal die Dinge im Dorf, die heute noch vielleicht ein Stück weit da sind, auf einmal ganz wichtig, die Nahversorgung, das wechselseitige Aushelfen, eine Situation, was mache ich, wenn das Geld praktisch nichts mehr viel wert ist, wenn ich auf die eigenen Produkte angewiesen bin. Und da, finde ich, hat die Politik auch die Aufgabe, diese Strukturen durch eine entsprechende Förderung des Landes langfristig zu unterstützen.
Da sind noch ein paar dicke Bretter zu bohren, Herr Arnold. Haben Sie eine konkrete Forderung jetzt aus Ihrer Sicht auf Ihre drei Dörfer, wie man da ja die Menschen wieder besser zusammenbringen könnte, den Standort auch stärken könnte?
Ja, wir brauchen halt auf jeden Fall Mittel, damit wir diese Angebote, die die Kommune machen kann, auch in die kleinteiligen Bereiche tragen können.
Also Geld. Geld vom Bund, vom Land.
Geld vom Bund und vom Land, ja.
Die brauchen auch Geld.
Das kann ja noch ein Sondervermögen machen.
Ja, es gab ja eine Initiative in Baden-Württemberg. 60 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben Alarm geschlagen und gesagt, wir wollen direkt am Sondervermögen beteiligt werden, ohne irgendwelche Filterung zwischendrin. Dem würden Sie beipflichten?
Dem würde ich beipflichten. Da hat auch der Oberbürgermeister Späth von Baden-Baden teilgenommen im Übrigen. Und ich bin auch der Meinung, dass man da einfach auf das hier in Baden-Baden viel zitierte Konnexitätsprinzip abheben muss, dass eben, wenn gewisse Services angeboten werden sollen, zum Beispiel dieser verbindliche Ganztagesanspruch für Grundschulen, dass dann eben da das auch mit entsprechenden Mitteln hinterlegt sein muss vom Bund. Weil der Schulträger ist die Kommune am Ende. Wir müssen die Gebäude so herrichten, dass dieser Service angeboten werden kann. Und wir sind diejenigen, die dann da Geld ausgeben müssen.
Ja, klamme Kommunen kennt man von überall, Frau Franzen. Damit haben Sie wahrscheinlich auch zu tun. Aber liegt es nur am Geld?
Also ich denke, es ist schon in den Orten, in denen ich arbeite, ist das schon ein großes Problem, weil es ist eine große Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement da. Es gibt ja das Förderprogramm Dorferneuerung, sicher nicht nur in Rheinland-Pfalz, aber hier ist es auch so, dass bei kommunalen Projekten auch Eigenleistungen eingebracht werden können und die Lohnkosten, die dabei eingespart werden, die werden vom Fördergeber trotzdem gefördert, sodass das Dorf also quasi rechnerisch einen höheren Zuschuss bekommt, wenn die Bürger mit anpacken. Das ist eine ganz tolle Sache. Und das Förderprogramm überhaupt. Es ist allerdings so, wie man es ja auch ständig Land auf, Land ab seit Jahrzehnten hört, Bürokratieabbau wäre schön. Ich stelle nur fest, eher wird die Bürokratie aufgebaut.
Zum Beispiel? Und das
nicht, also nicht nur in der Richtlinie dafür, sondern die Personen einfach auch, die in diesen Verwaltungen tätig sind, die haben halt auch das Gefühl, dass sie alles immer noch dreimal hinterfragen müssen. Wie ich es in Hessen erlebt habe, da haben wir ja die Großgemeinden und habe ich in Nordhessen eine Kommune aus einer kleinen eigentlich mit 8 Ortsteilen betreut. Und es ging auch drum, ja, was ist denn für euch wichtig? Bürger beteiligen, Projekte entwickeln.
Ja.
Und alle hatten abgehoben, ihre Dorfgemeinschaftshäuser sind alle in einem miserablen Zustand, energetisch, nicht barrierefrei, da muss was gemacht werden. Und dann kam vom Fördergeber aber das Ziel, ja, wir müssen aber reduzieren, nicht in jedem Ort ein Dorfgemeinschaftshaus, also wir sollten auf 2 oder höchstens 3 runter. Ja, und dann kommt das Thema mit der Identität im Ort und die Überlegung, ja, da macht man 1 eher als Sporthalle, das nächste mehr als, wo dann Familienfeiern stattfinden können. Aber am Ende hat dann jeder Ortsvorsteher gesagt, ich bin nicht der, der hier zustimmt, als erster das Haus aufzugeben. Da gehe ich ja in die Geschichte ein, dass ich die letzte Infrastruktur im Dorf zugemacht habe. Und das ist dann halt auch eine ganz schwierige Sache, wenn die Fördermittel da sind, aber die Auslegung, die Erwartungen von den Personen, die vergeben, dann so angesetzt werden, dass es dem Dorf gar nicht mehr zugutekommt und eine Bürgerbeteiligung nachher heißt, dass ich den Bürgern erstmal erklären muss, was sie sich wünschen dürfen, damit ihre Beteiligung überhaupt ernst genommen werden kann.
Ja, da kann ich zustimmen. Sie hatten es ja vorhin von der Innenentwicklung auch in den Gemeinden. Jetzt haben wir hier in Baden-Württemberg tolles Förderprogramm eigentlich, Entwicklung ländlicher Raum. Da wurde früher die Entwicklung von Baulücken gefördert. Man muss sich das vorstellen, ländlich geprägte Gemeinde. große Grundstücke, alle so, ja, irgendwie zwischen 8 und 12 A, also quasi mit Acker hinten dran. Baulücken gibt es genug, aber gefördert werden jetzt nur noch Mehrfamilienhäuser in diesen Baulücken und das ist einfach nicht die dörfliche Realität, sage ich mal. Also passt da auch nicht unbedingt immer ins Bild rein.
Gut, es fehlt natürlich an Wohnraum, ist energetisch natürlich auch günstiger, aber... Ja, den Leuten gefällt es nicht.
Die Leute werden das nicht bauen dort oder auch die Nachbarn werden das nicht akzeptieren.
Das gefährdete Dorf, wie retten wir das Landleben, heißt das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit mir, Eva Röder, und dem Geografen Professor Dr. Werner Betzing, Maximilian Arnold, Ortsversteher vom Rebland, drei eingemeindeten Dörfern, die zu Baden-Baden gehören, und mit Nathalie Franzen, Dorfplanerin. Frau Franzen, die Klimakrise bringt viele Probleme mit sich und hat auch schon bei uns großes Leid verursacht. Zum Beispiel bei der Ahrtalflut, einer Region, in der Sie auch tätig sind. Doch bringt diese Auseinandersetzung vielleicht auch Chancen für den ländlichen Raum? Stichwort Energiewende.
Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema, nicht erst seit der Ahrflut. Also zum einen, dass Hochwasserschutzkonzepte gemacht werden, wobei Bürger meistens denken, wenn ein Hochwasserschutzkonzept gemacht wird, dann sind sie vor Hochwasser geschützt.
Ach so.
Was aber ja nicht so ist.
Das Konzept alleine reicht nicht.
Nee, da steht erstmal nur drin, was man machen könnte. Vieles auch, was die Bürger selbst machen müssen. Das ist auch so eine Mentalität, dass man dann immer verlangt, die Gemeinde muss das und das machen. Aber eigentlich muss man auch selber etwas Vorsorge treffen. Aber auf der anderen Seite, diese energetischen Themen. Da höre ich jetzt in vielen Orten, dass ein großes Interesse besteht, sich ja fast autark versorgen zu wollen, nach den Erfahrungen halt auch mit dem Ukraine-Krieg, dass man halt gerne Nahwärmenetze machen möchte. Da können auch hier Machbarkeitsstudien gefördert werden. Aber da kommt jetzt plötzlich wieder die Unsicherheit dazu. Wie ist das jetzt von der Politik? Was passiert mit dem Gebäudeenergiegesetz? Wie ist es mit Förderungen in Zukunft? Das haben wir ja auch in der Vergangenheit erlebt, dass dann bestimmte KfW-Programme für energetische Sanierung oder Wärmepumpen auf einmal die Anträge gestoppt werden mussten. Also das darf halt überhaupt nicht sein. Also es muss eine Verlässlichkeit da sein, wenn sich Gemeinden auf den Weg begeben und Nahwärmeversorgungsnetz machen wollen, dass dann auch ganz klar ist in der Machbarkeitsstudie, was rauskommt, dass das auch in der Umsetzung noch gilt. Denn sonst haben wir ja da überhaupt keine Möglichkeit, dass Bürger da mitmachen. Und wenn da jeder nur über seine eigene Wärmepumpe nachdenkt, dann haben wir natürlich so furchtbar viel auch noch nicht gewonnen.
Das sind natürlich bürokratische Hürden, die erstmal überwunden werden müssen. Gleichzeitig sieht man ganze Flächen voller Photovoltaikanlagen. Die Dächer sind voll davon. Auch Sie, Herr Betzing, schildern ja in Ihrem Buch, dass Sie auch die Klimakrise durchaus auch als Chance sehen für den ländlichen Raum. Können Sie das mal erläutern?
Die Energieproduktion ist eine neue Chance für den ländlichen Raum, auch für Arbeitsplätze, auch für wirtschaftliche Wertschöpfung. Aber sie müsste so gemacht werden, dass sie dem ländlichen Raum angemessen wird. Das heißt, keine Großstrukturen, sondern dezentrale, vernetzte Kleinstrukturen. Und solche Kleinstrukturen können dann einigermaßen gut, bin ich der Meinung, in die Landschaft und auch in die lokale Struktur eingebaut werden. Und da kann man durchaus in Richtung Energieautarkie gehen, weil viele Orte ja gar nicht so viel Energie verbrauchen und die könnte durchaus vor Ort selbst produzieren. Und das wäre nicht nur eine wirtschaftliche Stärkung, das wäre auch, denke ich, eine Stärkung im Selbstbewusstsein und im Bezug zum eigenen Dorf, wenn so etwas laufen würde. Und zum Thema Klimawandel würde ich auch sagen, ist es mit der Landwirtschaft ganz wichtig. Diese agroindustrielle Großstruktur der Landwirtschaft, die wir heute vor allen Dingen in Norddeutschland haben, die ist natürlich sehr anfällig in Bezug auf den Klimawandel. Und da ist es ganz wichtig.
Wir haben ja jetzt schon viele Dürren, die teilweise ganze Ernten vernichten. Ja.
Genau. Und da ist es extrem wichtig, die traditionellen Erfahrungen mit der Landnutzung wieder aufzugreifen und die in neuen Formen wieder zu aktualisieren. Das heißt, sowohl in Form der Biolandwirtschaft als auch der regionalen Landwirtschaft, die sich auf regionale Produkte konzentriert, da braucht es auch in der Landwirtschaft einen erheblichen Wandel, um mit den neuen Klimaproblemen umzugehen. Und diese agroindustrielle Landwirtschaft ist da am allerwenigsten für geeignet. Aber es gibt viele Erfahrungen aus der Vergangenheit, gerade auch mit Trockenheit umzugehen, die man heute im Prinzip seit 50 Jahren über Bord geworfen hat und glaubt, man kann mit Intensivierung und mit Bewässerung, mit Düngung, kann man alle Probleme in den Griff kriegen. Und das zeigt die heutige Klimasituation. Das geht halt doch nicht.
Also auch hier stehen Sie dafür, dass es wieder dezentraler organisiert werden muss, genau. Kleiner werden muss, ehrlich wie bei den Infrastrukturen, mehr Krankenhäuser, ja. Mehr Ärzte, mehr Schulen etc. Herr Arnold, ich will Sie mal fragen, wir reden, haben schon öfter mal das Wort Ehrenamt fallen lassen, das müssen wir natürlich nochmal kurz vertiefen. Die Unterstellung ist immer, die Alten engagieren sich, die Jungen kommen nicht nach. Sie sind ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass es zumindest im Einzelfall nicht so ist. Wie sieht es bei Ihnen in den Dörfern aus?
Ich habe das Gefühl, dass das Ehrenamt eigentlich ganz gut läuft. Es gibt natürlich, ich sage mal, branchenabhängige Spitzen oder Ausreißer.
Also was läuft super gut? Wo engagieren sich viele? Wo droht etwas auszusterben?
Tatsächlich in den letzten Jahren sprießen bei uns die Faschingsvereine aus dem Boden, so dieses Brauchtum wieder aufleben lassen, wo es auch immer mehr Aktionen geben soll in Zukunft. Also die sind da auch kräftig am Plan. Tatsächlich merkt man halt, gerade sowas wie Kirchenchöre oder auch mancher Musikverein, die sind halt langsam am Überaltern. Also das stellt man da schon fest. Wobei man, glaube ich, auch das einmal so festhalten kann, dass da oftmals die Jugendarbeit das Problem ist, wo man merkt, dass da einfach was verschlafen wurde. Ich glaube, das kommt auch noch aus der Zeit, als sehr, sehr viele Leute engagiert waren. Also quasi so die klassischen Babyboomer, das waren halt viele Menschen. Da gab es auch Aufnahmestopps in manchen Vereinen. Und man hat sich so ein bisschen aussuchen können, wer bei einem mitmacht. Und das ist jetzt halt einfach nicht mehr so. Wir sind einfach viel weniger Leute, die noch was machen wollen, die auch was machen können. Und ja, da gibt es eben Gewinner und Verlierer. Aber im Großen und Ganzen finde ich eigentlich das Ehrenamt weiterhin stabil bei mir.
Da scheinen Sie Glück zu haben, Frau Franzen. Was ist Ihre Erfahrung? Gerade während der Pandemie hieß es ja immer, oh Gott, wenn wir eingeschlossen sind, wissen wir erstmal so richtig, nicht nur die Dorfgemeinschaft zu schätzen, sondern auch das Engagement. Hat sich das gehalten?
Also die Pandemie hat wirklich das gezeigt, was Herr Betzing eben auch angesprochen hat, also im positivsten Sinne, dass die Dorfbewohner sich gegenseitig super unterstützt haben, also alle in den Orten, mit denen ich zu tun hatte auf jeden Fall in der Zeit. Das geht aber wieder zurück. Also ich hatte so ein bisschen gedacht, weil so viele geklagt haben, dass das Vereinsleben ja alles nicht stattfinden konnte während Corona, dass sie dann alle total Lust haben, hinterher sich zu engagieren und dann vielleicht sogar mehr Ehrenamtliche wieder und auch Jüngere in die Vereine kommen.
Oder sogar zugezogene, ne?
Ja, und auch die Feste mit organisieren. Aber das hat sich nicht so bewahrheitet. Ich glaube, es haben leider zu viele gemerkt, dass es zu Hause auch ganz schön ist und man sich's mit dem Grill auf der Terrasse gemütlich machen kann, auch ohne ja das halbe Dorf. Das finde ich eine sehr traurige Entwicklung und auch dieses Kurzfristige ist auch so eine Sache. Also ich habe jetzt schon von einem Musikverein gehört, also es war immer üblich, beim Martinszug mitzugehen und auch in den Nachbardörfern und da wurde eigentlich immer schon fürs nächste Jahr gebucht. Und da sagen jetzt viele Mitglieder, ja, ich weiß doch überhaupt nicht, was ich in 12 Monaten mache, frag mich doch dann im Oktober nochmal, ja. Aber so kann ja das andere Dorf den Martinszug nicht vorbereiten, mal als einfaches Beispiel. Also dieses, man will sich kurzfristig alle Optionen frei halten, das führt halt dazu, dass dann eben Feste auch den Bach runtergehen. Ja, ich wünsche mir da auch immer einfache Konzepte, die ich weitergeben könnte in den Orten. Wie bringe ich Menschen dazu, da zumindest sporadisch mitzumachen? Also wie Projektchöre ist ja auch so eine Sache, die wohl ganz gut funktioniert, dass man auf eine Veranstaltung hin nur sich einbringt. Aber das ist ein ganz großes Problem und da geht das Dorfleben, also es nimmt auf jeden Fall Schaden, wenn da Feste nicht mehr gestemmt werden können, weil einfach zu viele ja, jüngere Menschen fehlen, die auch ein Festzelt aufbauen können.
Das ist meines Erachtens ein Ausdruck einer allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung. Die Menschen werden in der Arbeit viel stärker jetzt in Anspruch genommen als früher. Hinzu kommt, dass sie ihren Arbeitsplatz öfter wechseln als früher und dass dadurch natürlich eine Langfristigkeit verloren geht. Und auch dieses konsumorientierte Denken und Handeln, das sind alles Sachen, die sich in der allgemeinen Entwicklung gegen das Ehrenamt richten. Und da ist es unglaublich wichtig, dass die Menschen wieder positive Erfahrungen machen. Und was Sie eben, Frau Arnold, angesprochen haben mit dem Projektchören, ist so eine Möglichkeit, für eine begrenzte Weise positive Erfahrungen zu machen, um auf diese Weise überhaupt positive Erfahrungen zu machen und die dann vielleicht in Zukunft etwas ausbauen zu können. Aber das ist ganz wichtig, dass man dieser gesellschaftlichen Entwicklung, die in eine sehr schlechte und problematische Richtung geht, dass man da etwas entgegensetzt.
Ja, es hat ja auch politische Konsequenzen, wenn ganze Landstriche immer mehr Menschen wegziehen, abwandern, weil es keine Arbeitsplätze gibt, weil es kein Engagement mehr gibt, keine Strukturen mehr gibt, zum Beispiel auch für Jugendliche. Gerade im Osten Deutschland sehen wir das sehr stark, dass in vielen gerade ländlichen Regionen oder vor allem dort im Vergleich zu den Städten zumindest die AfD stärkste Kraft ist, selbst auch hier in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an zweiter oder dritter Stelle, wenn man die Dörfer für sich betrachtet, mehr als in den Städten. Es hat sicher viele Gründe, aber hat das auch mit diesem Frust zu tun, würden Sie das sagen, Herr Betzing?
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt eine ganz klare Korrelation da, wo im Prinzip die wirtschaftliche Lage und die Lage der Infrastrukturen am allerschlechtesten ist. Mhm. Bei den ländlichen Kreisen, die am stärksten von der normalen Entwicklung abgehängt sind, wo wir Bevölkerungsrückgang, Verlust von Arbeitsplätzen, Abbau von Infrastrukturen haben, da ist in der Regel die AfD die stärkste politische Kraft.
Okay, 1:1 lässt sich das sicher nicht übertragen. Wir könnten eigene Sendungen dazu machen. Und haben wir auch schon, welche Gründe dahinter stecken. Herr Arnold, aber an Sie dann doch die Frage, gibt es denn bei Ihnen auch vielleicht in den Ortschaften schon so den Gedanken, eine gewisse Frustration mit den politischen Entscheiderinnen und Entscheidern auf Landes- oder Bundesebene, so nach dem Motto, die sitzen da in Berlin oder Stuttgart, die interessieren sich doch nicht für uns auf dem Land.
Ich glaube, da gab es in der Vergangenheit schon Punkte, die da aufgestoßen sind. Wobei ich jetzt aber sagen muss, dass wir gerade in der letzten Zeit recht positive Erfahrungen gerade mit der Landespolitik gemacht haben.
Mhm. Auch wahrnehmbar für die Menschen? Das ist immer so eine Frage, was passiert und was kriegen die Leute mit?
Noch nicht. Wir haben viel Weinbau und es stehen die ganzen Winzer natürlich vor Herausforderungen, was Klimawandel angeht, was Schädlinge angeht, was tatsächlich das Thema Naturschutz ein bisschen anbelangt, gerade in Bezug auf Fauna. Da gibt es zum Beispiel jetzt einen Dachs, der da wieder in einem Weinberg drin ist, oder Füchse. Und da haben wir tatsächlich auch das Problem, dass es viele Kleinwinzer sind, die gerade so ein Handtuchgrundstück haben. Wenn dann da der Winzer das nicht mehr pflegen kann, das Gebiet, dann verwildert es halt. Dadurch gibt es dann Schädlingsübertrag auf die angrenzenden Flächen. Es sieht nicht mehr schön aus. Und da haben wir jetzt schon das Problem, dass immer mehr Rebflächen verwildern. Aber wir haben auch die Unterstützung von der Landespolitik, die uns da jetzt gemeinsam mit den Nachbarkommunen, die davon auch betroffen sind, da auch eine Projektkulisse aufmachen wollen und dass wir das Thema gemeinsam angehen können. Flächentausch, dass man verwilderte Flächen an den Rand tauscht und die vielleicht aufforsten kann, weil die Weinbaufläche so in der Größe gar nicht mehr gebraucht wird. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, wo die Leute dann auch sehen, wenn sie da mitmachen. Viele Leute sind Freizeitwinzer, dann sehen die da schon, dass sich auch gekümmert wird. Ja, im Großen und Ganzen, also man beäugt, glaube ich, eher die große Stadt nebendran.
Aber Beteiligung und Mitkriegen scheint ein entscheidender Faktor zu sein. Wir wollen mal ein bisschen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, nachdem wir schon den Titel der Sendung Das gefährdete Dorf genannt haben. Herr Betzing, Sie haben schon ein paar Forderungen gestellt, die sehr global sind, sehr groß. Gibt es etwas ganz Konkretes, was die Bundesregierung oder die Landesregierung in diesem Jahr noch schnell beschließen, umsetzen könnten, was einen wesentlichen Unterschied machen würde fürs Landleben?
Nein, ich würde sagen, es gibt kein politisches Patentrezept.
Ja, okay.
Wenn ich einen Schlüsselfaktor nennen würde, dann wäre es das Engagement der Menschen auf dem Land, dass die ihre eigene Zukunft wieder mehr in die Hand nehmen sollten, dass die mehr praktisch Verantwortung für sich und für das gesamte Dorf, für die Umgebung, für die Nachbarschaft wahrnehmen sollten, dass die aktiv werden und nicht nur auf sich selbst gucken. Diese kulturelle Identität, diese kulturelle Stärke, das wäre für mich der Schlüsselfaktor.
Mhm. Frau Franzen, wie sehen Sie es? Was ist Ihre konkrete Forderung, Ihre Hoffnung, Ihr Wunsch für die Zukunft?
Also erstmal würde ich mich dem Herrn Betzing da auf jeden Fall anschließen, weil das ist die Basis fürs dörfliche Leben. Ich würde mir halt wünschen, dass Fördermittel ja weiterhin breit bereitgestellt werden für den ländlichen Raum, aber dass eben wirklich mal Bürokratie abgebaut würde, sei das jetzt bei den Landesprogrammen oder auch die EU-Förderung, die ein riesen Bürokratiemonster mit sich bringt. Also da muss man schon Leute anstellen bei den Kreisen, damit die Gemeinden überhaupt die Anträge ausfüllen können. Also das finde ich also eigentlich die falsche Entwicklung.
Herr Arnold, die Bürokratie hat jetzt Frau Franzen schon genannt, den Bürokratieabbau. Jetzt müssen Sie sich was anderes einfallen lassen.
Muss ich was anderes sagen? Ich muss da tatsächlich eigentlich auch im Herrn Betzing zustimmen. Ich denke, dass die Leute vor Ort, die sich dort auch ehrenamtlich engagieren, eigentlich schon wissen, was gut für sie ist. Das Problem ist, glaube ich, dass das Ehrenamt heutzutage wenig Platz hat in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, da braucht es irgendwie einen Ausgleich. Also ich weiß nicht, ob man, das kommt jetzt von den Feuerwehren und das lässt sich garantiert nicht so übertragen, ist viel zu einfach gedacht, aber wir sehen es ja bei den freiwilligen Feuerwehren zum Beispiel, dass Menschen freigestellt werden für ihr ehrenamtliches Engagement, um sich dort fortzubilden, dass es da Lohnfortzahlungen gibt und so weiter. Wenn man sowas in der Richtung irgendwie machen könnte, um das Ehrenamt einfach wieder attraktiver zu machen, und ich glaube, das ist der große Punkt, den wir angehen müssen. Ich kann bloß noch nicht sagen, wie.
Wobei, das ist ja dann wieder was, wo Stadt und Land gut zusammenkommen, weil auch da hängt es ja am Ende an den Menschen, ob das Zusammenleben funktioniert und wie gut es funktioniert. Das gefährdete Dorf, wie retten wir das Landleben, hieß die Sendung heute. Mit dabei waren Professor Dr. Werner Betzing, Geograf, Nathalie Franzen, Dorfplanerin und Maximilian Arnold. Er ist Ortsvorsteher Rebland. Dazu gehören die drei eingemeindeten Dörfer Steinbach, Neuweier und Farnhalt, alle zur Kommune Baden-Baden. So viel Zeit muss sein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Eva Röder. Tschüss.